Vergesst Calippo, Nogger und Magnum, denn jetzt gibt es New Yorker am Stiel. Ghostbusters Frozen Joghurt macht direkt da weiter, wo Ghostbusters Afterlife aufgehört hat und stellt die Eisterjäger vor eine neue, höchst unverfrorene Herausforderung.
Kann das Team rund um Gary, Trevor, Phoebe, Ben und Jerry erneut den Geistern eine lange Nase machen und den Tag retten? Bietet der Film mehr als nur Frostalgie und Schnee von gestern? Oder geht dem Ed von Schlecto 1 auf halber Strecke die Puste aus?
Wir wissen es, denn wir haben uns das Ding im Kino angetaut. Zieht eure Schlittschuhe an, denn jetzt geht's los.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Herzlich willkommen bei Screenshots, dem Flutschfinger unter den Podcasts mit der eiskalten Kritik zu Ghostbusters Frozen Empire. Ich bin Philipp.
Und ich bin Lukas. Und bevor wir mit dieser Folge so richtig loslegen, lasst doch einfach mal ein Abo da. Teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Verwandten und folgt uns auf Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben und uns euer Feedback dazulassen. Und lasst auch gerne beispielsweise bei Spotify oder Apple Podcast eine Bewertung da. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Besten Dank und jetzt viel Spaß beim Lauschen der heutigen Episode.
Ja. Ghostbusters Frozen Empire, wir haben den Film gestern im Kino gesehen und ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, wir sind ohne Erwartungen da reingegangen. Also eigentlich komplett ohne Erwartungen. Ne? Weder, dass wir gesagt haben, wir freuen uns da richtig drauf, noch, dass man sagte, oh nein, ich mache mir große Sorgen, was wir da zu sehen bekommen.
Genau, so ist es. Ja. Wenn wir noch kurz beim Eis bleiben wollen, im Intro haben wir ja schön gesagt Frozen Joghurt. Frozen Joghurt ist ja auch so eine Sache, ne? Das ist irgendwie ganz lecker, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Das hat man auch unheimlich schnell wieder vergessen. Ähnlich wie beispielsweise der Kaugummi-Stiel im Bum Bum, der schmeckt ganze 2 Minuten. Und Wenn wir mal vorgreifen wollen, so ist es auch irgendwie jetzt bei diesem Film gewesen. Und warum das so ist, das klären wir jetzt auf. Ja, kurz zu den Fakten. Der Film ist 125 Minuten lang, hat eine FSK von 12, hat ein kolportiertes Budget von 100 Millionen US-Dollar und müsste ein Einspielergebnis von 200 Millionen US-Dollar erreichen, um ein Break-Even zu erreichen. Das wird er wahrscheinlich auch schaffen. Prognostiziere ich jetzt mal. Regie hat Gil Cannon oder Jill, ich glaube Gil wird da ausgesprochen, geführt und der ist unter anderem verantwortlich für das gruselige Remake von Poltergeist von 2015, was kein Mensch gebraucht hat und hat auch schon zum letzten Ghostbusters Afterlife das Drehbuch mitgeschrieben. Und er hat auch hier das Drehbuch zusammen mit Jason Reitman, dem Sohn von Ivan Reitman, geschrieben, aber Jason Reitman hat sich so ein bisschen zurückgezogen und eher in die Produzentenrolle geflüchtet. Vielleicht, man weiß es nicht. Bevor wir über die Handlung sprechen, lass uns einmal über den klitzekleinen Cast einmal aufzählen. Da hätten wir einige Rückkehrer aus Afterlife, zum Beispiel Gary Gruberson, der von Paul Rudd gespielt wird. Kelly Spengler, die Tochter von Egon Spengler, wird wieder gespielt von Kerry Coon. Wir haben Stranger Things, Finn Wolfhard wieder am Start als Trevor Spengler. McKenna Grace ist natürlich auch wieder dabei. Sie spielt Phoebe Spengler. Dann haben wir neu Kumail Nanjiani, der spielt Nadim Rasmadi. Patton Oswalt stößt neu dazu in einer kleinen Rolle als Dr. Hubert Wartzki. Wir haben wieder Lucky dabei aus dem letzten Teil. Die wird gespielt von Celeste O'Connor. Podcast natürlich wird gespielt von Logan Kim. Und wir haben die alte Garde, bis auf Harold Ramis, Bill Murray, Dan Aykroyd und Ernie Hudson. Ich glaube, ich muss nicht sagen, wen die spielen. Aber auch wieder zurückkehrt Janine Melnitz, gespielt von Annie Potts. Und wir haben den Dickless, den Schwanzlosen zurück. William Atherton spielt Walter Peck. Und diesmal ist er der Major, also der Mayor, der Bürgermeister von New York. Und wir haben noch in 2 kleineren Rollen James Acaster als Lars Pinfield und die Geisterromanze Melody, gespielt von Emily Allen Lind. Und das ist jetzt wirklich nur der grobe Cast.
Ja. Keine Sigourney Weaver.
Keine Sigourney
Weaver. Die haben sie nicht zurückgeholt.
Nee, die war aber schon in der Post-Credit-Scene von Afterlife. Da hat sie sich wahrscheinlich gedacht, für mehr gebe ich mich nicht her.
Ja, oder die Monetas haben dann doch nicht gestimmt für eine weitere Cameo-Rolle.
Das kann sein. Ich habe mich nicht dazu informiert, ehrlich gesagt. Kann alles sein. Ja. Ich habe ja die ganze Zeit gehofft, dass irgendwie Rick Moranis nochmal auftaucht, ne? Aber das ist leider nicht passiert. Ja, aber Philipp, warst du denn begeistert von dem Film? Wink, wink.
Beeistert vielleicht sogar.
Beides.
Ich war ganz guter Dinge nach der Einstiegsszene. Ich mochte den Einstieg gerne, wo die Feuerwehr ausrücken muss, um zu einer Versammlung zu gehen, wo sich so ein Gentleman's Club trifft. Ne, wir haben eine Rückblende am Anfang. Und ich fand diesen Raum mit den eingefrorenen Leuten, wo die Hand so abgebrochen war, am Grammophon, das fand ich ganz stimmungsvoll. Das hat mir gut gefallen. Also mir hat dieser ganze Stil, der Look, ne, die Feuerwehrmänner mit den prächtigen Bärten, das fand ich irgendwie ganz reizvoll. Da dachte ich so, ja, das hat irgendwie es wirkt auch ein bisschen gruselig. Schöner Einstieg. Und auch danach diese erste Szene, wo dann die Spengler-Familie durch New York, ich bin mir aber nicht ganz sicher, warum die jetzt in New York sind, ehrlich gesagt. Das habe ich mich mal gefragt im Film. Aber wo die da diesen Drachen durch New York jagen, die fand ich auch noch ganz nett. So, die Einstiegsszene.
Ja, weil sie vor allem auch neue Gadgets vorstellen. Die Falle gibt es jetzt nun in der Drohnen-Edition. Was ja eigentlich eine ganz nette...
Ich glaube, diesen kleinen Wagen, den gab es auch in dem letzten Teil schon, ne, der so rumrollt. Diesen ausfahrbaren Sitz gab es auch. Hat mich ein bisschen an die Spielzeuge erinnert. Wer sich an die Folge mit Uwe erinnert, wo wir über den ersten Teil gesprochen haben, weiß ja, dass ich einige Spielzeuge davon zu Hause hatte als Kind. Deswegen, das fand ich ganz schön.
Ich dachte, du hättest einen halben Fußball.
den musste ich mir, wie bekannt ist, ja auch teilen. Und danach ging es für mich rapide bergab, muss ich sagen. Der Film hat nämlich für mich eines der, wie du eben schon so ein bisschen angedeutet hast, eines der Hauptprobleme, die dieser Film hat, ist einmal ein Cast, der unfassbar riesig ist, der aber zu 80% nichts zu tun hat und eine Handlung, die aus extrem vielen kleinen Versatzstücken besteht, die aber kein kohärentes Ganzes ergibt. Beziehungsweise der Hauptplot kommt eigentlich so gefühlt in den letzten letzten 40 Minuten so richtig zum Tragen. Und das war ein Riesenproblem für den Film, weil ich die ganze Zeit dachte, ich weiß gar nicht genau, was ich mir da angucke und was ich fühlen soll. Und ich hatte jetzt so eine kleine Einstiegsfrage für dich mal. Für wen glaubst du, ist dieser Film gemacht?
Das ist eine gute Frage. Also ich muss ja sagen, der letzte Afterlife hat mir damals beim ersten Mal gucken im Kino echt ganz gut gefallen. Vor allen Dingen, weil der neue Charaktere eingeführt hat, die waren alle sympathisch, die waren auch alle so ein bisschen nerdy, wie es sich gehört, wie Ghostbusters. Ich finde den Cast auch super, Paul Rudd, Carrie Coon sehe ich immer gerne. McKenna Grace hat total positiv herausgestochen, die hat mir sehr gut gefallen. Ich fand in Afterlife Finn Wolfhard schon sehr deplatziert und das war eher so ein Stunt-Casting, weil...
Der überflüssige Rolle, ne?
Wen gibt's Besseres, wenn man die Nostalgiekeule schleudert als den, einen von Stranger Things natürlich, den, wie heißt der nochmal in der Serie, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Mike, glaube ich.
Mike, ja.
Ja, man merkt auch bei ihm so ein bisschen, je älter der wird, desto weniger Skills hat er auch irgendwie. Oder er kriegt ja auch nichts zu tun, das muss man ja auch sagen. Er kriegt im ersten Film nichts zu tun, noch weniger zu tun. Aber was Afterlife ganz gut gemacht hat, war so eine Art Staffelübergabe. Also, und das, da haben auch wirklich nochmal der Einsatz am Ende der alten Ghostbusters doch irgendwie Sinn gemacht. Das war so ganz netter Fanservice, der Kreis hat sich geschlossen, es war so ein... Ja, so ein Goodbye auch für Harold Ramis. Ich meine, das stand ja nicht ohne Grund am Ende vor Harold. Und das fand ich wirklich ganz nett. Und ich habe mir jetzt in Vorbereitung tatsächlich nochmal vorher angeguckt. Und habe mir jetzt beim zweiten Mal gucken weniger gut gefallen. Die erste Hälfte finde ich immer noch sehr gut. Ab dem Zeitpunkt, wo die so in den Walmart, wo hier Gary Gruberson in den Walmart geht, geht der zerfällt der Film so in alle Einzelteile, so ein bisschen, also so langsam. Und dann wird natürlich alles recycelt. Dann muss Gozer wiederkommen und dann gibt's wieder die Terrorhunde. Und ich hatte ganz verdrängt, wie lausig das da reingeschrieben ist. Und ich hatte auch total vergessen, dass Olivia Wilde Gozer spielt. Kannst du dich daran erinnern?
Nein.
Siehste?
Nee.
Ja. Ja, das war aber eine gute Mischung, fand ich trotzdem. Ich habe auch nach wie vor immer noch so ein bisschen Entenpelle dann am Ende bekommen, weil das auch einfach irgendwie nett ist und weil wer die Folge jetzt zu 40 Jahre Ghostbusters gehört hat, weiß, dass ich Ghostbusters 1 liebe und Ghostbusters 2 auch sehr, sehr gern mag. Und das war ein schöner, runder Abschluss. Und ich finde, da war der Punkt gesetzt und da hätte man jetzt sagen können, okay, der Film war für die alten Fans von Ghostbusters und um neue, junge Kids dafür zu begeistern. So, die Staffelübergabe wurde gemacht und jetzt können wir mit einem neuen Team eigentlich in die Fortsetzung Frozen Empire gehen. Du hast mich gefragt, für wen ist der Film gemacht? Ich würde sagen, ist jetzt schon wieder für die gleiche Zielgruppe, weil eigentlich sollte der Film eher für ein neues, junges Publikum gemacht sein und nicht für uns alte Säcke. Ja. Oder noch ältere Fans von Ghostbusters, weil tatsächlich ja Venkman, Stans und Zeddemore, also die übrig gebliebenen Legacy-Ghostbusters, ja noch mehr hier eingebunden werden. Also vor allen Dingen Dan Aykroyd, was ja wiederum sehr schön ist. Aber ja, ich frage mich echt, was sie sich gedacht haben beim Drehbuch, weil das Drehbuch ist wirklich der allergrößte Schwachpunkt dieses Films. Ja, die Schauwerte, ja. Die Inszenierung, die Schauspieler, es ist alles da, aber es ist, also, das ist wieder so ein Paradebeispiel, wenn du ein schlechtes Drehbuch hast, viel zu viel Charaktere, dann kommt halt sowas bei raus, ne? Also.
Ja, ich finde auch, also so, was du gerade gesagt hast, mit der Staffelstab wird übergeben, aber wird dann eigentlich nicht übergeben, weil ja die alten Ghostbusters ja wirklich viel Raum bekommen, gleichzeitig aber nichts zu tun haben. Und ich habe diese Frage jetzt auch gestellt, weil ich mich im Kino die ganze Zeit gefragt habe, so, also ich habe mich wirklich sehr gelangweilt, das habe ich selten im Kino bei Filmen, dass ich denke so, oh, und der war jetzt nicht so super lang, aber ich dachte wirklich so, boah, da irgendwie zieht sich das ein bisschen. Das zieht sich alles hin und irgendwie interessiert mich das alles nicht so richtig. Und gleichzeitig hatte ich da aber das Gefühl, ich gucke mir keinen Ghostbusters-Film an, sondern einen anderen Film, der mit einem Ghostbusters-Pinsel übermalt wurde. Weil das hätte kein Ghostbusters-Film sein müssen, vom Drehbuch her. Ich finde, dass die Phoebe, die sich mit diesem Geistermädchen anfreundet, das hat mich total genervt. Das wirkte irgendwie deplatziert, weil auch der Geist, wie er dargestellt war, das war ja irgendwie ein Mädchen, das so aus. Also, ich dachte, wann ist sie denn gestorben? Ist die irgendwie letzte Woche gestorben? Weil die so ganz modern irgendwie gekleidet und so vom Verhalten her. Diesen Plotpoint fand ich ganz, ganz merkwürdig, weil auch diese Erzählung, dieses Behauptete, dass die Phoebe, sie darf nicht mehr arbeiten, weil sie noch minderjährig ist.
Kinderarbeit.
Wird sie so ein bisschen,
Child Labor.
Ja, Kinderarbeit. Dann wird sie so von der Familie in ganz großen Anführungszeichen verstoßen, so als Außenseiterin, aber eigentlich auch nicht. Also es gab ja keinen richtigen Streit oder sowas. Das wird so hinbehauptet, genau wie der Plot von Paul Rudd, der irgendwie der Vater sein möchte, aber sich nicht in der Vaterrolle einfindet. Das wird auch so erzählt, aber es ist eigentlich gar nicht so, das hätte man weglassen können. Finn Wolfhard hat irgendwie so einen Pseudo-Nebenplot mit Slimer, der irgendwie über 3 Szenen spielt. Und es wirkte alles auf mich sehr kindlich. Und gleichzeitig hast du aber dann immer so diese Versatzstücke, die so ein bisschen an die alten Filme erinnern. Gerade wenn halt die alten Ghostbusters, also wenn Bill Murray rausgekramt wird, der wirkt wie ein Requisit inzwischen, finde ich. Also es ist wirklich so, oh, jetzt stellen wir wieder Bill Murray dahin in die Szene. Der sagt dann das, was man erwartet, so ungefähr. Und dann der Feuermeister. Also ich mochte Kumail Nanjiani als... Der ist irgendwie als Darsteller cool, der hat Spaß gemacht, aber auch diese Rolle mit dem Feuermeister hat irgendwie die Wartung halt deplatziert, wie aus einem anderen Film. Und deswegen hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, ich gucke einen anderen Fantasy-Film, einen anderen Kinderfilm, der aber in ein Ghostbusters-Korsett gezwungen wurde. Also dieses Gefühl mit, oh, Ecto 1, oh, Protonenstrahler, Slimer, also ich fand das noch viel schlimmer als in dem Film davor, auch wenn da wirklich der Plot fast kopiert wurde. Aber ich dachte die ganze Zeit, ich weiß nicht für wen. Also mich hat es überhaupt gar nicht angesprochen. So, weder als Fan der alten Filme, aber auch nicht irgendwie als was Eigenständiges.
Ich war ja noch gestern nach dem Kinobesuch recht milde irgendwie. Das hat sich natürlich auch ein bisschen geändert, weil ich den Film auch irgendwie gut finden wollte. Also ich habe mich nicht gelangweilt. Also mir hat der Film schon unterhalten, weil der halt von guten Schauspielern getragen wird. Aber es ist halt wirklich, der Mittelteil ist wirklich eine Vollkatastrophe. Ne? Mir ging die Liebesgeschichte auch, die war total konstruiert, die war total bescheuert. Immerhin hat sie einen Zweck und sie ist sich jetzt nur drin, weil wir jetzt bei Ghostbusters auch progressiv sein wollen, was ja legitim ist, aber was du ja irgendwie mittlerweile in jedem Franchise so drin hast, habe ich das Gefühl so ein bisschen.
Ja, aber da macht doch eine Freundin, also dann so ein Geist raus, bei dem man das Gefühl hat, der ist eher eine Freundin oder ein Freund oder also ich habe gar nichts gespürt zwischen denen, obwohl das wird ja nicht so ganz erzählt, ne? Es gibt ja irgendwie keinen Kuss oder sowas oder so eine richtige Berührung, aber ich fand die Art, wie dieser Geist auch dargestellt wird.
Ja, die sah aus wie aus dem TikTok-Video, sah die aus.
Ja, also die sah aus wie, gut, die war halt transparent, aber macht die doch wenigstens so, dass die aussieht wie in den alten, also die Geister in den alten Filmen waren immer rotzig und ranzig und so ein bisschen abgewrackt. Und mach sie doch, also zeig doch wenigstens, dass das Kleid abgefackelt ist und mach sie so ein bisschen fies.
Im Haus hat es gebrannt, ihre Eltern sind gestorben, wenn ich es richtig verstanden habe, und sie ist auch gestorben, aber sie ist wohl nicht, ist sie nicht verbrannt, also die hat vielleicht eine Kohlenmonoxidvergiftung bekommen und in dem Zustand, wo sie dann gestorben ist, das ist dann ihr Geisterzustand.
Und ja, sie hat gesagt, ich bin gestorben, bevor ich verbrannt bin, also sie ist gestorben, genau. Und dann ist der Körper anscheinend verbrannt.
Und das ist dann der Zustand. Ja, dann, nur damit sie gut aussehen kann, so ungefähr, also Ja, nee. Vor allen Dingen, weil ich fand halt McKenna Grace, die war so toll in dem ersten Film. Die war so knuffig. Ich glaube, Afterlife wurde irgendwie 2020 oder sogar noch vor Corona fertig gedreht. Ist ja dann ewig verschoben worden und kam mir dann, glaube ich, im November 2021, also super spät. Und du merkst einfach, dass da eine große Zeitspanne zwischen liegt. Also in Afterlife war die McKenna Grace halt wirklich noch ein kleines
Mädel. Groß,
ne? Jetzt ist die halt... Ja, die ist jetzt, die wird jetzt 18 oder irgendwie sowas. Also die sah schon richtig, wie ein erwachsenes Mädel aus. Und das war natürlich auch ein bisschen komisch irgendwie. Natürlich kann da sonst wie viel Zeit vergangen sein, aber auf der anderen Seite wird ja auch gar nicht erklärt, ich habe es verpasst, weil wir haben den Film auf Englisch geguckt, jetzt habe ich nicht 100% immer verstanden, aber wie die an dieses Firehouse kam, Hat der Winston das gekauft? Weil er hat ja auch so ein bisschen ein Business aus den Ghostbusters gemacht, hat er so ein Forschungslabor da errichten lassen, wo er ganz viel Neues. Den Aspekt fand ich auch voll cool, also dass man das so ein bisschen, dass das Universum so ein bisschen erweitert, ne? Und dass man das mit Ghostbusters könntest halt auch viel mehr mit reinbringen da. Also da sind so viele Versatzstücke drin, die halt nicht so wirklich sinnvoll genutzt werden.
Ja, aber das habe ich mich auch gefragt. Also A, habe ich mich gefragt, das ist jetzt ein bisschen länger her wieder, dass ich den Afterlife geguckt habe. Das endet ja damit, dass Winston in die Feuerwache kommt wieder. Ich glaube mit Janine zusammen am Ende.
Ach, da, noch und eine Post-Credit-Scene? Oh, je, je.
Ja, ich meine, ganz am Ende ist er da irgendwie in der Feuerwache. Und es wird ja im neuen Film gesagt, dass er so ein Philanthrop ist. Ne? Der hat, also Winston hat Geld, so. Und ich fand das auch super, dass die diese Forschungseinrichtung haben. Aber ich habe mich gleichzeitig gefragt, warum fahren dann trotzdem Paul Rudd und seine Familie in dem schäbigen Ecto 1 immer noch durch die Gegend, begeben sich in Lebensgefahr? Also, und warum wissen die noch nichts davon, dass es diesen weiteren Container gibt? Weil offensichtlich arbeiten die ja, also für Winston. Winston hängt ja irgendwie damit zusammen. Und das war so ganz merkwürdig. Und ich fand auch, dass diese Forschungseinrichtung von diesem einen neuen Nerd und dem dunkelhäutigen Mädchen, die irgendwie, ich habe die gar nicht mehr im Kopf gehabt, die gab es ja auch im ersten Teil, die war eine Love Interest, glaube ich.
Ja, genau, von Finn Wolf.
Und das hat irgendwie auch nicht zusammengepasst. Also, dass die einerseits aus der Feuerwache da rausfahren und Geister jagen, aber dann gibt es diesen zweiten Plot, dass Winston da sowas aufgebaut hat. Warum arbeiten die denn nicht so richtig zusammen? Und ich stimme dir zu, man könnte halt voll viel draus machen. Was wäre denn... Es gibt professionalisiertes Geisterjagen, aber dann gibt es vielleicht noch ein Konkurrenzteam, weißt du, die sozusagen auch den Beruf ausüben.
Ja, die, dann irgendwie die klauen das Know-how oder die Technik oder sonst was.
Aber das war jetzt da in dem Film. Das wird erklärt, weil es für die Handlung wichtig ist, aber irgendwie so ein Nebenstrang, der wieder.
Ja, nur um zu erklären, dass man halt die Geister irgendwie von diesen Gegenständen separieren kann und so weiter. Weil die sich ja immer an irgendeinen Gegenstand gebunden sind. Dann gibt es ja noch diesen, wie ist der, The Possessor, das alles besitzen kann.
Den
und
fand
so.
Ich ganz witzig. Ja. Den fand ich als Idee ganz witzig so. Aber, oder auch die Idee grundsätzlich, dass jemand mit einem Geist agiert, also dass Phoebe mit einem Geist spricht, fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber das hätte man anders aufziehen müssen. Da stecken ja total viele philosophische Fragen hinter. Das wird ja von Dan Aykroyd dann irgendwann an der Stelle auch aufgegriffen.
Ja, aber so viel, da möchtest du, glaube ich, ein bisschen zu viel Tiefe dann in einem Ghostbusters-Film haben. Das würde ich jetzt, weiß ich nicht.
Ja, aber ich will nur sagen, es sind so viele Sachen, die so angerissen sind, aber nie sinnvoll benutzt, auserzählt werden. Das ist alles irgendwie, ich frage mich immer, warum es nicht möglich ist, ein Drehbuch zu schreiben, das vernünftig mit diesen ganzen Sachen umgeht. Und das irgendwie zu einem sinnvollen Strang zusammenbaut.
Ja, also ich hätte es ja auch cool gefunden, warum macht man nicht einfach eine Story mit der Familie? Also in Anführungszeichen jetzt, weil Paul Rudd ja zur Familie gern gehören möchte, die Vaterrolle einnehmen möchte. Warum macht man nicht eine Story nur um diese vier Leute und lässt dann die anderen Charaktere in kleineren Rollen auftreten? Dann schauen wir zu, wie die sich im Feuerhaus rumschlagen müssen und die haben immer noch finanzielle Probleme und die also Geisterjagen hält sie dann quasi über Wasser. Ne? Und damit die dann finanziell nicht rumkrebsen, kann dann zum Beispiel die Phoebe, die erfährt dann von irgendeinem großen Geist. Und wenn sie den freilassen, dann könnten sie damit richtig viel Geld verdienen. Oder was, zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Ja. Dass sie dann finanziell ausgesorgt haben. Aber dadurch, dass die Phoebe diesen Geist freisetzt, ja, das ist dann eben der Endboss hier, der wie Garaka oder wie der heißt. Und der löst dann eine Eiszeit aus und dann tötet der sogar noch jemanden, der den Ghostbusters, den neuen oder der Phoebe nahe steht. Vielleicht diesen Geist, dieses Mädel. Und dann hast du zumindest mal so eine emotionale Fallhöhe da drin. Und dann muss sie auch eine Entwicklung durchmachen und muss quasi den Scherbenhaufen, den sie da hinterlassen hat oder den Fehler, den sie gemacht hat, bereinigen. Ich glaube, dann wäre, also irgendwie sowas. Aber das, was man hier präsentiert bekommt, und das ist ja auch der Trailer, ich meine, der hat ja nur Szenen aus dem letzten Akt gezeigt, aus den letzten 20 Minuten oder so. Das ist ja auch cool irgendwie, aber ich dachte, da passiert irgendwie früher was, dass New York im Eis versinkt. Da kann man ja auch sich kreativ mit austoben. Das ist so alles so super schnell passiert. Das sah ja auch gut aus.
Ich dachte auch, dass das so, wenn wir jetzt mal den zweiten Film als Beispiel ranziehen, ne, der ja nicht unbedingt ein Meisterwerk ist, aber da hast du von Anfang an schon mal den Schleim immer etabliert. Du hast schon mal das Thema etabliert von Anfang an, die New Yorker gehen scheiße miteinander um. Mhm. Das ist direkt in der ersten Szene, ne? Ja. Ich sprach darüber, ne? Der Schleim kommt aus der Spalte. So im Hörspiel oder was auch immer. Und hier, gut, den Leuten ist heiß, aber man hätte doch schon machen können, diese Kugel taucht auf und dann fängt das langsam überall an zu frieren. Es wird kalt, es schneit, die New Yorker rennen auf einmal mit dicken Jacken rum. Es fallen vereinzelt schon mal irgendwelche Eiszapfen irgendwo runter. Und das war wirklich so, ach ja, hoppla, wir haben ja noch, der heißt ja Frozen Empire. Shit, jetzt müssen wir aber irgendwie noch was damit machen.
Ja. So.
Und ich fand diesen Villain, den Bösewicht, der war okay.
Ja, ich fand den auch okay.
Super Meisterwerk.
Der Film hat ja unheimlich viel Exposition auch gehabt. Aber das fand ich auch okay, dass man so ein bisschen den Background, weil über Gozer weiß man ja auch irgendwie. Also ich weiß über Garaka jetzt tatsächlich mehr als über Gozer, der schon zweimal der Antagonist war. Und das fand ich auch irgendwie nett gemacht in diesen Steintafeln, diese animierten Steintafeln, die der Patton Oswalt da in der Bibliothek den Kids nahe bringt, also die Hintergrundgeschichte, das fand ich auch ganz gut. Und ich fand, der sah auch optisch irgendwie cool aus. Ne, es gab diese eine Einstellung, wo er sich dann seine Hörner holt bei dem Gott, Kumail Nanjiani, bei dem in diesem versteckten Zimmer. Das war eine richtig gute Einstellung, die sich da so reinhämmert. Mehr davon. Also auch mal, es darf auch mal ruhig ein bisschen, ich meine, der Film ist ab 12, ne? Also auf der einen Seite ist es irgendwie gefühlt ein Kinderfilm für, weiß ich nicht, 12- bis 14-Jährige und dann ist da auch wieder eine gewisse Härte dabei. Aber auch der Showdown. Ne? Also wir wissen ja gar nicht, was kann der Typ. Der kann Eis spucken und alles vereisen, aber was will der? Was...
Und das wollte ich, da wollte ich nämlich einhaken. Es wird in der Geschichte, wo Patton Oswalt darüber spricht, oder am Anfang, da wird irgendwie schon mal erwähnt, so, dass er die Ängste der Menschen, ne, es wird irgendwie the fear, your greatest fears and you will turn into ice. Und mit diesen Ängsten, da ist ja gar nichts. Also das wird irgendwie so aufgebaut, ne, als hätte der hier wie Pennywise oder so, hätte der irgendwie, könnte mit der Angst der Menschen irgendwas machen.
Mhm. Ja, das ist ein gutes Beispiel.
Aber das ist halt, also ja, gar nicht halt so. Und witzigerweise, wo wir jetzt gerade hier wegen Patton Oswalt und so, die Szenen, ich mochte die Szenen mit dem zum Beispiel gerne in der Bibliothek und den hätte ich irgendwie, also ich hätte lieber Patton Oswalt nochmal gesehen.
Als Ghostbuster.
In der Geisterjäger-Uniform, als Ghostbuster, mit zusammen mit Kumail Nanjiani und meinetwegen noch irgendwie dem Ray oder mit Paul Rudd dazu oder meinetwegen, ich fand den, der noch im Labor gearbeitet hat, der so ein bisschen unfreundliche Wissenschaftler, mhm. Ich habe den Namen vergessen, der so ein bisschen Egon-Vibes hatte, so vom, so ganz leicht. Mhm. Die Familie fand ich deutlich uninteressanter als alle Nebenfiguren, die aufgetaucht sind. Und dann möchte ich lieber diese, ich möchte so, die hatten halt alle so ein bisschen Ecken und Kanten halt auch. Und das war ja auch das, was den alten Film so ausgemacht hat, ne? Dass die alle so ein bisschen, dass die halt so schludrig und, also den ersten Film, ne? Und irgendwie halt so eben keine Helden. Und wenn man dann so vier Trottel hätte, die alle zusammenarbeiten müssen, aber alle irgendwie eine andere, der eine ist aufs Geld aus, der andere ist halt wieder so ein Wissenschaftler. Klar, das wäre auch wieder ein Stück weit eine Kopie des Ursprungs. Hätte ich aber lieber gesehen.
Ja, auf jeden Fall. Also es braucht ja auch so solche Trottel. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Erfolgsrezept der Ghostbusters. Dass es ja eigentlich Exterminators, also so Schädlingsbekämpfer sind, die der eine ist nur auf die Kohle aus, der andere glaubt an den ganzen spirituellen Kram und Egon ist einfach ein super Wissenschaftler und kann die ganze Technik da entwerfen. Ja, und Winston will einen Steady Paycheck und ja, der hat auf jeden Fall sein Geld gut angelegt nach Ghostbusters 2 dann. Ne? Ja,
hat er gut gemacht. Ja. Aber ich meine, da hätte man ja meinetwegen sagen können, dann behaltet den Aykroyd, weil ich fand auch, der wirkte zumindest so, als hätte er Bock in dem Film dabei zu sein.
Der hat sich gefreut. Der hat immer noch das, ich meine, wie alt ist der? Mitte 70? Der hatte noch totales so ein Strahlen in den Augen. Ne? Also ja, du hast die Begeisterung, konntest du ihm noch ansehen.
Und der ist so knuffig, so ein Teddybär und dann nimmt noch den mit als so den, die quasi die graue Eminenz, den, der im Hintergrund so die Ahnung hat und dann operieren die halt meinetwegen aus dem Feuerhaus oder aus seinem Bücherstore, aus seinem Okkult-Books-Ding dann irgendwie, arbeiten die als Geisterjäger dann. Das wäre interessanter. So, dann hättest du nämlich auch wieder Comedians quasi, ne? Das ist ja auch der Ursprung. Du hast halt ursprünglich Comedians gehabt, die sich gut verstehen als Darsteller, ne? Und das, ich glaube, das wäre zumindest für mich etwas, was ich gern gesehen hätte. Und was ich mich auch noch gefragt habe, am Ende gibt es ja wieder so eine Szene, wo die aus dem Feuerhaus kommen, die Leute wieder, Ghostbusters, Ghostbusters. Und da dachte ich so, wie ist denn überhaupt der Status der Ghostbusters? Sind die eine bekannte Größe in der Stadt? Also werden die gefeiert?
Die Leute so in New York, die vergessen total schnell, ja, dass 1984 ein Marshmallow-Mann durch Manhattan gelaufen ist, dass die Freiheitsstatue 1989 durch die Straßen gelaufen ist. Das haben die alles vergessen, das ist so lange her.
Gut, das mit der Freiheitsstatue wurde ja aufgegriffen, ne? in der Rückblende, ne? Dass die irgendwie dadurch die große Katastrophe von 89 oder so, wo die Freiheitsstatue Sachen kaputt gemacht hat. Das kam ja mal in so einem Schnipsel.
Ja,
das fand ich eigentlich
Anfang,
auch ganz lustig, so diese Schnipsel so aus den Filmen und aus dem Musikvideo und so. Das war ganz nett, aber ich habe mich gefragt, sind die jetzt bekannt in der Stadt? Ist das ein Geschäftsmodell, was anerkannt ist? Weil offensichtlich nicht so richtig, weil der Pack dann ja sagt, ich will den Laden dicht machen so.
Mal wieder,
den haben sie, fand ich, auch ein bisschen verschenkt. So. Also warum muss er das sein? So, dann hätten sie ihn
wieder so
noch ein bisschen größer machen können.
Fanservice der übelsten Sorte. Ne? Also das ist, Fanservice ist halt wirklich so ein zweischneidiges Schwert. Machst du zu viel, dann hängst dir zum Hals raus. Das musst du schon wohl dosiert machen. Und die haben ja wirklich versucht, deswegen dachte ich, Rick Moranis kommt auch noch irgendwie. Dann haben sie wirklich jeden konserviert aus den alten Ghostbusters-Teilen. Ja, und ich meine, William Atherton, ich will ihm nicht zu nahe treten, aber der ist halt auch einfach super alt, ne? Also man hat ihm, der ist ja rumgelaufen wie so ein Greis und ich weiß nicht. Aber gut, die Amis haben ja mit alten Menschen in Führungspositionen kein Problem. Dann bin ich vielleicht widerlegt, keine Ahnung. Aber weiß ich nicht. Und du hast ja auch gesagt, du hast gehört am Ende, dass einfach einer so random Dickless dann da
gesagt hat. Ja, hey, Dickless, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Also, weil da war keiner bei. Gut, das war vielleicht einer, der zufällig mit im Raum damals war. Aber so, ach nee, also das ist, und ich habe ja noch nicht mal, das Ding ist ja, es geht mir jetzt ja noch nicht mal darum, dass ich sage, oh, ich liebe dieses Franchise so sehr, dass ich mich darüber aufrege. Ich ärgere mich eher über so, dass so Drehbücher einfach gemacht werden oder umgesetzt werden.
Ja, oder vielleicht, dass eher so Drehbücher abgenickt werden. Und ich denke, also was damit ein bisschen zu tun haben könnte, ist, dass der Film, dass die IP Ghostbusters zu Sony gehört. Und ich glaube, das ist eine der Kernprobleme. Wenn man sich den ganzen Schrott anguckt, den Sony Pictures produziert und die ganzen kleineren Produktionsstudios, die Sony Pictures geschluckt hat, unter anderem halt Columbia Pictures, dachte ich auch, krass, ich wusste gar nicht, dass die noch gibt. Also ich dachte, die wären auch irgendwie irgendwann in die Binsen gegangen. Jetzt zuletzt mit Madame Web ja komplett baden gegangen. Du sagst ja, Spider-Man, die letzten, die waren ja noch gut, aber da haben sie halt manchmal so ein paar Erfolge. Was ist so krass,
die
du hast eigentlich...
auf der Marvel-Welle, ne? Das ist ja, die sind ja deswegen auch erfolgreich und gut gewesen, weil die noch so diese... das Momentum von Endgame und sowas mitgenommen haben. Ne? Ja. Und da war noch Geld da und Kreativität anscheinend.
Aber es ist echt krass. Du hast eigentlich mit der IP, mit den Schauspielern und mit Jason Reitman, der involviert ist, eigentlich ist das schon fast wie so ein Elfmeter, den du eigentlich nur reinmachen musst. Und brauchst halt ein gutes Drehbuch. Oder dann lasst euch meinetwegen ein paar Jahre mehr Zeit, ein gutes Drehbuch zu schreiben. Aber dass das da rausgekommen ist, Lecco mio.
Das ist so sonderbar, weil wie gesagt, du hast mit bestimmten Figuren, hätte mal so ein paar Grundsteine gehabt, so, und es war auch so auffällig, fand ich, im Kino, ich meine, der Saal war jetzt nicht richtig voll, aber es war wenig so Reaktion während des Films, aber du hast immer, wenn Bill Murray das erste Mal im Bild zu sehen ist, dann wieder so, dann kommt im Publikum so, so eine Reaktion, erkenne ich.
Da kommt der DiCaprio, ne?
Ja, da kommt wieder der DiCaprio und zeigt. Aber, aber bei keiner anderen, also immer nur so mit diesen Rückgriffen. Ah, Janine, ah, Winston.
Ja, also,
Slimer, warum auch
also,
immer.
Sagen wir mal, komm, wir setzen jetzt einfach mal die Schere an. So.
Ja.
Fangen wir mal an mit der Lucky. Raus mit der. Ja?
Podcast raus.
Der war super im letzten Teil. Aber der kriegt ja überhaupt nichts zu tun. Ich fand, der war wirklich eine coole Ergänzung in Afterlife, vielleicht auch, weil er einen Podcast macht, ne? Aber gute Idee, gut den Zeitgeist getroffen, trotzdem Podcast weg, Lucky weg. Patton Oswalt, obwohl cool, weg. Dafür Dan Aykroyd. Bill Murray in der kleinen Szene rein vielleicht. Ernie Hudson in der kleinen Szene. Janine Melnitz raus. Walter Peck weg. Melody weg. Also dass du irgendwie, sag mal, irgendwie 6, 7 Figuren hast und vor allen Dingen auch ein Bösewicht. Ich meine, die haben halt nie so viel Raum in den Ghostbusters-Filmen bekommen. Aber wenn ich jetzt trotzdem mal überlege, der Viggo, der war auf jeden Fall der beste Bösewicht aus allen Ghostbusters-Teilen. Ja. Der ist omnipräsent. Der ist von Beginn an ist er dabei. Das heißt, naja, du kannst auch irgendwie so eine gewisse Beziehung zu dem aufbauen. Du denkst dir am Ende so, wer ist das denn? Jetzt wie dieser Garaka, ne? Ach, da habe ich total vergessen, den gibt's ja auch noch. Und der ist die ganze Zeit so eine konstante Bedrohung im zweiten Teil.
Ja, der Viggo, der wird halt auch, das haben wir in dem Film zwar auch, aber der wird ja die ganze Zeit gehypt, ne? Da wird ja auch gesprochen, ne? Saß auf einem Thron aus Blut und Knochen und der Fähler und was auch immer.
Die Geisel der Karpaten, das Leiden von Moldawien, kannst du das noch vergessen?
Und der hat, das Bild ist die ganze Zeit da, der Schleim ist die ganze Zeit da. Du hast eine dauerhafte Bedrohung und es wird immer wieder drüber gesprochen, das Bild kommt immer mal wieder raus, ist ernsthaft unheimlich.
Ernsthaft
so,
unheimlich,
ne? Zwischendurch. Der hässliche Wilhelm von Homburg. Und ich würde sogar so weit gehen, Witz wegen angesetzter Schere, schneide die Familie komplett raus, lass nur die Phoebe macht das Praktikum in New York. Phoebe will Ghostbuster werden und ist
Praktikum
dann
bei, von Winston, bei Winston.
Ja, bei Winston oder bei, meinetwegen bei Ray, wie auch immer. Und dann wird, dann ist die in diesem Labor, das die da neu eingerichtet haben. Und dann macht doch auch, dass das Labor ein bisschen überwacht wird. Also nach all den Abenteuern, die hatten mit Geistern, die aus irgendwelchen Containern ausbrechen, stellt da Sicherheitspersonal hin, das dann umgeschnetzelt wird. Ja, stell ein paar No-Names hin und wenn der Geist dann ausbricht, hier der Eisfrosty mit den Hörnern, dann lasst ihr die alle zerschnetzeln. Die versuchen ihn dann aufzuhalten. Meint wir, und Phoebe ist verantwortlich dafür, dass sie den Geist rauslässt, weil meinetwegen ist dann der andere Geist, mit dem sie sich anfreundet, da. Vielleicht wird Phoebe nicht, oder Phoebe wird nicht ernst genommen von Winston und Ray, weil sie entdeckt irgendwas, das ist dann ein bisschen wie bei dem Vorgänger, wo Igor nicht ernst genommen wurde, aber man muss es, ich hätte die Familie komplett rausgeschmissen.
Ja, Paul Rudd und Carrie Coon, ne? Ist ja schade, sorry. Beides tolle Darsteller, aber auch Carrie Coon ist auch, die hat auch
nichts zu tun. Ja, und auch die Chemie zwischen den beiden und diese, wie gesagt, diese Behauptung.
Ja, die ist überhaupt null.
Ich werde nicht als Vater wahrgenommen. Aber das ist so überhaupt nicht, also es ist ja gar, das passiert ja gar nicht.
Boah, das war übrigens auch eine Szene in Afterlife, wo die, kurz bevor die sich paaren, der Schlüsselmeister und der Torwächter, diese Szene, wenn die dann so, wirklich, die hasse ich mit jeder Faser meines Körpers. Also das ist wirklich cringe at its best. Keine Ahnung, wer so eine Scheiße absegnet. Das ist nicht lustig, das ist auch nicht irgendwie cool, weil es irgendwie den alten Film zitiert. Das ist einfach nur Fremdscham. Ich verstehe das nicht. Und dann zwei so gute Schauspieler, die müssen auch mal irgendwie dahinter fallen. Mhm. So, was soll das denn? Wirklich null Chemie. Und die waren auch eher so eine, das war eher so eine Zweckbeziehung ja auch dann in
ja,
Afterlife.
Ja, das Gefühl hatte man auch. Also, dass die eine Familie dann auf einmal so richtig sind. Wie gesagt, also alles einkürzen, Finn Wolfhard weg.
Weißt du, mit dem Film habe ich das Gefühl, die wollten es irgendwie allen recht machen. Jedem. So jeder Zielgruppe recht machen, jedem Schauspieler recht machen, der mitgespielt hat, zu sagen so, wahrscheinlich irgendwie so die Celeste O'Connor, sage ich jetzt mal, die Lucky spielt so. Aber darf ich denn auch dabei sein bei Frozen Empire? Ja, eigentlich wollten wir den Cast ein bisschen stutzen. Aber egal, komm, mach mit. Du bist im Headquarter von Winston. Und der Podcast, dasselbe.
Genau.
Jedem recht machen, aber eigentlich keinem recht machen.
Ne, du hast die ganze Zeit das Gefühl, Scheiße, ich habe am Ende gezählt, im Schlussbild stehen da 11 Figuren. Und dann so, Kacke, wir haben 11 Figuren, jetzt müssen wir irgendwie versuchen, 2 Stunden Drehbuch so hinzubiegen, anstatt zu sagen, wir schreiben ein schönes Drehbuch und die Figuren passen sich dem Drehbuch an oder verschwinden. Aber nein, wir müssen jetzt ein Drehbuch schreiben, was 11 Figuren umfasst.
So eine
Mammutaufgabe. Jeder Figur irgendwas zu. Ja, ist nicht machbar, nicht sinnvoll. Und die sind ja auch, das sind ja auch so viele uninteressante Figuren. Das kommt ja noch irgendwie dazu. Es ist ja auch keine Figur bei den alten Teilen, ne? Wie gesagt, haben wir öfter mal jetzt schon gesagt, so Lightning in a Bottle, das war echt ein Glücksgriff. Aber da waren irgendwie allein bei den Geisterjägern, hat ja jeder immer irgendwie einen Geisterjäger, wo er gesagt hat, so, den finde ich super. So, das ist so mein Geisterjäger. Und also ist ja keine Figur, wo man sagt, so die fand ich jetzt besonders faszinierend.
Ja, wichtige Komponente bei Ghostbusters ist ja auch immer der Humor. Wie hat er dir hier gefallen?
Also ich fand, ich musste in der Szene mit Patton Oswalt, die auf mich improvisiert wirkte, also das klang irgendwie sehr nach Impro teilweise, da musste ich hier unter schmunzeln, aber auch, weil ich Patton Oswalt irgendwie gerne mag. Ich sehe den irgendwie immer gerne.
Ich kenne den nur von Red Letter Media. Der war ja da auch schon ein paar Mal zu Gast.
Hast du King of Queens gesehen damals?
Nein.
Nein.
Nicht meins.
Ja, also Patton Oswalt ist halt so ein super, ist eigentlich Stand-Up-Comedian und halt so ein super Nerd. Es gibt so eine Folge, Parks and Recreation, ich habe das wahrscheinlich nicht gesehen, ne?
Aber schon mal gehört. Ist das das, wo
da,
Chris Pratt auch mitgespielt
hat? Nick Offerman und Chris Pratt ursprünglich, wo der noch mopsig war. Mhm. Dann gibt es so eine tolle Folge, wo Patton Oswalt bei so einer Stadt, so einer Verwaltungsversammlung irgendwie versucht, Zeit zu schinden. Und dann so aus dem Stehgreif so ein Drehbuch erzählt, was irgendwie so ein Crossover aus Star Wars und X-Men und sowas ist. Und dann halt so total viel so Nerd-Kram halt in so ein Drehbuch baut, spontan. Mhm. Und ich mag den halt gerne, der ist lustig, der ist irgendwie ein spezieller Typ. Und die Szenen fand ich gut. Ich mochte auch, wie gesagt, ich konnte mit dem Feiermeister da nicht viel anfangen, aber ich fand das mit Kumail Nanjiani eigentlich auch die Szenen immer ganz lustig, weil er einfach so ein, der hat ein gutes Timing, das merkt man irgendwie. Ja, ja. Ne, das Timing war irgendwie, das passte. Aber ich fand, die beiden Figuren waren ganz anders als der Rest. Der Rest wirkte halt sehr, du merkst halt, dass das halt andere Dialoge sind als früher und dass eben nicht die Chemie da ist, die es in den alten Filmen gab, wo du das Gefühl hast, okay, die spielen sich so die Bälle spontan und locker zu. Und ich mag Paul Rudd, aber ich fand auch seine Dialoge und Gags immer so ein bisschen aufgesetzt. So, wo er dann so Bustin makes me feel good und sowas, wo er dann das Lied zitiert.
Ja, auch schon wieder so leichtes Cringe-Territorium.
Ja.
Ja, aber ich fand Kumail Nanjiani auch eigentlich am lustigsten im Film. Also der hatte auf jeden Fall noch bei mir die größten Lacher. Ich glaube, ich musste einmal nur laut lachen, wo der da wirklich die Feuerstange da in kompletter Montur langsam runterrutscht. Das fand ich tatsächlich witzig.
Das stimmt, ja.
Ja, aber das. Und die lustigste Szene mit Bill Murray, die hast du ja leider verpasst, weil die Blase und versagte.
Und Stulinski gemacht hat.
Und da kommt er in die Feuerwache, wenn schon alles zugefroren ist. Und der erste Move, den er macht, ist erstmal an so einem Stromkasten zu gehen und klappt den auf und holt da erstmal eine Flasche Whisky oder so raus und trinkt die. Also kann er sich immer noch dran erinnern, die hat er da über Jahre versteckt. Das war ganz nett. Ja, aber sonst war der Humor recht flach. Der war auch in Afterlife schon, also in Afterlife, der war eher, es war so nett. Weißt du, was ich meine? So nett, also so, ja, man schmunzelt
halt so
mal innerlich.
Kinderfilm.
Ja,
so, ja. Also Finn Wolfhard wird dann vollgeschleimt.
Das waren keine Kinderfilme. Das waren Filme für Erwachsene auch. Also was vor allem jetzt im ersten Teil, was so die Themen angeht. Und
also ja, die Dialoge.
Die Dialoge. Ja, die versteht ja auch kein Kind. Da haben wir ja jetzt ausführlich letztens drüber gesprochen.
Ja.
Aber trotzdem haben die für Kinder funktioniert, weil die coole Gadgets hatten, weil es um Geister ging, weil Geister cool sind.
Ja.
Ja, und das auch mit wie du meintest gerade, mit Slimer, ne? Da hätte man doch auch was. Also, die visuellen Effekte waren ja gut, aber trotzdem, damals, als sie noch mit Puppen gearbeitet haben, und ich meine, der Slimer war so eine Mischung aus Puppe und
ich CGI. Hätte auch gesagt, ja.
Dann noch bitte lieber mehr mit Slimer. Also, weil der ist immer noch irgendwie cool. Der sah auch jetzt im zweiten Ghostbusters 2, der ist auf einmal so riesig. Ne? Was ja irgendwie, also ich habe ja die Serie nicht gesehen. Und jetzt sieht Slimer wieder aus wie in Ghostbusters 1. Also mit seinem fetten Arsch. Und er sieht ja wirklich aus wie eine hässliche Zwiebel. Eine Onion Head heißt er ja ursprünglich. Ja,
total.
Der hat einfach ein super ikonisches, witziges Design. Man hätte mehr mit ihm machen können. Die haben es ja jetzt im letzten Teil auch versucht mit dem Mancha, der auch eigentlich ganz nett war, der ja irgendwie alles an Metall irgendwie anknabbert. Aber das hat auch total gefehlt hier. Ne? Du hast jetzt nicht so einen ikonischen, sag ich jetzt mal in Anführungszeichen, Geist. Und auch Gozer, ich meine, das Design von Gozer war auch irgendwie cool. Vigo war cool, aber es hat halt einfach nicht viel gepasst. Es macht mich auch nicht sauer, aber ich denke mir so, man sollte es einfach ruhen lassen.
Mich erstaunt es halt einfach so immer, dass das so die Ergebnisse sind.
Ja, was für eine Mittelmäßigkeit im Blockbuster-Kino, also größtenteils mittlerweile, womit man das für eine Mittelmäßigkeit man sich zufrieden gibt. Das war, überleg dir mal so einen Film, der wäre ganz anders gewesen. Das ist halt auch, vielleicht ist Ghostbusters entspricht doch nicht mehr dem Zeitgeist, glaube ich. Das war halt auch einfach so, vielleicht so ein Ding der 80er. Ach so, ja, das war jetzt nicht bewusst gesagt, aber du weißt ja, was ich meine.
Ja, natürlich. Ja.
Vielleicht funktioniert es halt einfach nicht mehr. Das ist halt auch dieses, das ist halt auch so ein zweischneidiges Schwert, dieses Thema mit der Nostalgie. Ich würde mich selber als großen Nostalgiker bezeichnen, aber spätestens seit Stranger Things rausgekommen ist, wurde die Nostalgie ja wirklich wieder so richtig salonfähig. Ist jetzt so einem richtigen Wirtschaftszweig geworden. Ja. Also es ist ja. Und das entzaubert halt dann, wenn man zu viel davon kriegt, also wenn die Nostalgiedosis zu hoch ist, das entzaubert dann halt auch total die Filme oder Serien, auf die sich das dann jeweils bezieht. Und muss ganz ehrlich sagen, dass mir das jetzt echt langsam richtig zum Hals raushängt und dass ich das einfach nur noch billig finde. Also man dann einfach neue Geschichten erfinden.
Ja, und ich glaube auch einfach, dass Ghostbusters so ein Franchise ist, was gar kein richtiges Franchise ist. Weißt du? Also das ist so, das ist so auserzählt. Das merkt man, ich meine, man überlegt, in der Serie war das immer eigentlich so, es passiert immer das Gleiche, aber mit einem anderen Geist.
Mhm. Monster of the Week, so.
Monster of the Week, ja, und da für eine Kinderserie, für so eine Zeichentrickserie geht das dann so. Aber letztendlich ist es immer ähnlich. Und ich glaube, das ist einfach ein Franchise, was so begrenzt ist.
Ja, glaube ich auch.
Weswegen es eigentlich auch keinen Sinn macht, da ja noch viel Neues zu machen, außer halt, es bringt Geld und Leute kaufen sich ein Ecto 1 zum Zusammenbauen.
Das würde mich wirklich mal interessieren, wie so die Jugend von heute, die jetzt Afterlife und oder die, deren erste Berührungspunkte Afterlife und jetzt Frozen Empires waren, wie die das so empfinden, würde mich mal interessieren. Ob die auch denken, boah, das ist so cool. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also
deswegen, meine Einstiegsfrage, ne? Für wen, also ich habe mich wirklich gefragt, für wen lockt das hinterm Ofen hervor?
Ich würde sagen,
eigentlich für uns, aber es ist nicht für uns gemacht. Also so, wie es gemacht
ist.
Nicht
für uns inszeniert.
Oder nicht für uns inszeniert. Ja, ganz sonderbar.
Ganz sonderbar, ja. Wir haben die Beatles damals so schön gesungen. Let it be.
Ja, let it be. Lass es endlich sterben. Lass es ins Jenseits übergehen.
Ja.
Tja.
Ja, wir haben auch gar nicht über so die Sound und Musik und all sowas gesprochen, fällt mir gerade ein. Aber ich meine, das war top. Die Musik war genau schon wie in Afterlife, das war halt super viel Recycling von Elmer Bernstein.
Aber fandst du das gut?
Ich fand das in Afterlife okay am Anfang. Und dann, jetzt war es mir viel zu viel. Ich dachte so, nee, das ist mir zu billig. Das ist mir zu billig.
Du kannst nicht. Ganz genau. Weil ich hatte auch mal, du hast ja immer immer dieses Klavierthema immer mal wieder eingestreut. Aber das hat nichts Eigenes. Also gib doch dem Geist, gib doch dem Thema, diesem Frozen, diesem let it go, könnte zum Beispiel gesungen werden. Gib dem irgendwie eine Thematik, diesem Frieren, dass sich das so durch den Film zieht. Du hast ganz am Anfang hast du auch wieder dieses Geister, was auch immer, Flöte, Thema, was auch im ersten Teil schon drin ist, die Geisterflöte, man kennt sie. aber es wirkte für mich immer, ich habe das Gefühl, das ist so manipulativ. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Mit dem, es ist der Pinsel. Das ist eigentlich ein anderer Film, aber hey, komm, jetzt muss wieder das Thema eingespielt werden. Und auch das ist so, ja, also ich meine, klar, das ist das Sounddesign, so, das klingt alles gut, aber ich meine, das wäre auch schlimm, wenn nicht bei so einem Blockbuster, wenn das irgendwie beschissen alles klingen würde. So.
Kommt auch vor. Aber die Effekte waren auch, fand ich auch gut. Also.
Ja, aber auch gut. Da hätte man auch irgendwie, wenn die das von Anfang bis Ende durchgezogen hätten, mit diesem Eisthema, man hätte ja viel mehr kreativeren Kram noch machen können. Das war ich halt auch am Anfang, wo die diese Szene hatten mit den Feuerwehrleuten, die da in den Raum kommen. Die sind alle, das sah ja geil aus, wie die eingefroren waren. Und dann diese Hand am Grammophon noch. Mach doch damit mehr. Es muss doch irgendwie 1000 Möglichkeiten geben, irgendwas mit Eis zu machen. Hm. Also wenn die Geister jagen, während alles eingefroren ist. So. Mach doch was draus. Also. Ja, ja, ich find's, mein Fazit ist, ich find's erstaunlich, was durchgewunken wird. So.
Ja, definitiv.
Also von mir, tatsächlich, ich wüsste nicht, wen ich dem Film empfehlen sollte, weil für Fans der Reihe, Also, wenn man sagt, ich wollte die mal wieder sehen, die Ghostbuster und so die ikonischen Figuren, dann sollte man sich vielleicht Afterlife angucken und dann sagen, dann ist es das so. Dann gab es wenigstens einen Abschluss mit Egon. Aber für Nicht-Fans der Reihe ist es jetzt auch kein Film, der besonders einen großen Wow-Faktor hat. Also es gab jetzt auch keine Szenen, wo ich sagen würde, dafür muss ich jetzt ins Kino gehen, weil das so spektakulär war. Und Ghostbusters, das war ja nie spektakulär, darum ging es ja nie. Ne? Es ging ja nicht um die große Schlacht am Ende, obwohl es einen Skybeam gibt natürlich mal wieder, der irgendwie vom Himmel kommt oder in den Himmel geht. Ne? Das hast du auch so oft schon jetzt wieder gehabt, wo die der Strahl aus dem in den Himmel schießt. Ich weiß nicht, wem man diesen Film empfehlen soll, ganz ehrlich. Also da gibt es, glaube ich, viele, viele andere Kinofilme in der letzten Zeit und bestimmt auch bessere für jüngere Menschen, die mit Fantasy irgendwie umgehen, die empfehlenswerter sind.
Ja, was, wie viele Shots vergibst du?
3.
Okay.
Ja, also wenn ich, ja, ich habe echt nicht viel so Positives zu sagen zu dem Film. Es ist ein sehr, sehr schlechtes Drehbuch. Ich habe mich gelangweilt und bis auf die Einstiegsszene, die mir gefallen hat, wo ich dachte, oh, es ist vielleicht irgendwie geht eine gute Richtung, hat er mir gar nichts gegeben. Also es wäre jetzt irgendwie komisch zu sagen. Also es ist auch keine 1 oder eine 2. Es geht vielleicht zu einer 4 so ganz leicht. Aber ich fand den schon unterdurchschnittlich, muss ich leider sagen.
Ja, also mich hat er auf jeden Fall auch beim Schauen unterhalten. Aber vielleicht lag es so an diesen geilen Kinosesseln. Ich meine, das
wirklich, dass sie mitschwingt, dass ich geschlafen habe zwischendurch immer
der
mal.
Der Kinobesuch war auf jeden Fall sehr komfortabel und aber ich würde auch seit der Einführung der Screenshots die geringste Punktzahl bisher vergeben, und zwar 5 von 10 Shots. Der Film ist okay, aber ja, mehr als okay reicht halt nicht. Das ist ein Film, ärgere ich mich schon ein bisschen, dass man jetzt dafür Geld ausgegeben hat im Kino, muss ich ganz ehrlich sagen. Den hätte ich mir, also ich hätte auf jeden Fall mehr Spaß gehabt, wenn ich den mir in einem halben Jahr, keine Ahnung, im Streaming hier zu Hause angeguckt hätte. Ich glaube, hätte ich mehr Spaß gehabt, weil ich dann, ja. Lasst es ruhen. Let it be.
Ja. Aber was uns interessieren würde, hinterlasst doch mal auf Instagram mal eure Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Ob wir richtig liegen oder falsch liegen mit unserer Wertung. Was erhofft ihr euch von Fortsetzungen? Das wäre natürlich auch nochmal eine gute Frage. Wie soll es denn überhaupt weitergehen mit der ganzen Geschichte?
Am besten gar nicht.
Ja, also ich meine, der Teaser, ach, diese Marshmallow-Männer, diese kleine, da, es gab ja da am Ende einen kleinen Teaser, am Ende, wo die dann mit dem Auto einen LKW hijacken und dann damit wegfahren. Aber ach, was willst du erzählen? Mach eine Serie draus, mach eine Monster of the Week Geisterjäger-Serie.
Ja, ist vielleicht besser, das würde sogar vielleicht noch funktionieren, ja.
Ne? Irgendwie einfach gleich lustige Konstellationen und
ja,
die
da kannst du auch
halt
mit den ganzen Charakteren, da kannst du auch jedem Charakter was zu tun geben. Genau. Wenn du das über eine komplette Staffel ziehst, dann funktioniert das wieder, aber in einem Film, der 2 Stunden ist, no way.
Nein. Ich brauch's nicht mehr.
Nee, aber mich macht das auch irgendwie ein bisschen traurig. Weil so irgendwie alle, also so Indiana Jones, Star Wars, Ghostbusters, alles Franchise, die ich als Kind so geliebt habe und auch immer noch die alten Teile so gern mag. Mein Gott, was wird das alles an die Wand gefahren? Das ist wirklich, es ist einfach nur noch traurig. Und es ist einfach,
man muss es, glaube ich,
am besten wäre es einfach gewesen, wenn man manche Sachen hätte ruhen lassen. Dann behält man es nämlich in guter Erinnerung und kehrt immer gern zurück und denkt nicht, ach ja, stimmt, da gab es ja noch so blöde Nachfolger.
Ich glaube auch ruhen lassen oder erleben, dass es keinen Erfolg in der Kinokasse mehr gibt und wieder die Kreativität auskramen, Ideen, neue, frische Ideen. Nicht direkt immer an Franchises denken, sondern einfach mal neue, frische Filmkonzepte, gute Geschichte. Und wer weiß, vielleicht kommt da irgendwann mal etwas bei raus und sagt, hey, das ist es doch mal wert, fortgesetzt zu werden. Und darauf warte ich.
Ja, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann schrauben wir uns jetzt zu Hause noch einen braunen Bären Cornetto oder einen Flutschfinger rein. Da hat man, das ist vielleicht ein bisschen nachhaltiger als der Film. Und ja, da bleibt uns nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.